Kapriolen. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kapriolen, dem Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Dieses Mal mit einer ganz und gar nicht gewöhnlichen Episode, mit nämlich gleich zwei Gästen, Tanja Maljatschuk und Artem Tschech. Beide gebürtig aus der Ukraine, beide im September 2025 in Tschernowitz vor Ort, wo zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts das Literaturfestival Meridian stattfindet. Dieses Festival gibt es seit 2010 und es verschreibt sich der internationalen Poesie und Literatur und findet weiterhin auch seit Kriegsbeginn statt. Tschernowitz ist ein Ort der Literatur durch und durch. Rosa Ausländer wurde hier geboren, Selma Meerbaum-Eisinger und Paul Celan, nach dessen Büchnerpreisrede mit dem Titel Meridian das Festival auch benannt ist. Kann man in Kriegszeiten ein Literaturquiz machen, habe ich mich im Vorfeld gefragt. Sind meine Fragen aus der sicheren Ferne nicht naiv? Ich bin dankbar, dass beide Gäste so offen mit mir über ihr aktuelles Leben gesprochen haben, auch über das Schöne neben dem Grauen, die Beerdigung am Morgen und am Abend die Buchpremiere, so schildert es Tanja Maljatschuk. Wer sind meine beiden Gäste also dieses Mal? Tanja Maljatschuk wurde 1983 in Ivano-Frankivsk, Ukraine geboren, studierte Philologie und arbeitete nach dem Studium als Journalistin in Kiew. Seit 2009 sind mehrere Erzählbände und Romane von ihr auch auf Deutsch erschienen, zuletzt 2019 ihr Roman Blauwal der Erinnerung und 22 die Essays Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus. 2018 erhielt Tanja Maljatschuk den Ingeborg-Bachmann-Preis. Sie schreibt regelmäßig Kolumnen und lebt in Wien. Zurzeit bringt sie mit der Übersetzerin Claudia Date die ukrainische Bibliothek im Waldstein heraus, die nun gerade gestartet ist. Und auch darüber werden wir sprechen. Artem Tschech wurde 1985 geboren in Tscherkassy. Auch er gehört zu den wichtigen Autoren seiner Generation. Bereits 2007 erschien sein erster Roman. Das Buch Nullpunkt wiederum über seine Zeit an der Donbassfront wurde 22 ins Deutsche übersetzt und erschien im Arco Verlag. Übersetzt von Alexander Kartochwil und Maria Weißenböck. Sein neuestes Buch, Verkleidungsspiel, soll demnächst auch auf Deutsch erscheinen. Wie Sie gleich hören werden, habe ich mit Tanja Maljatschuk und Artem Tschech einzeln gesprochen und gequizt. Die Gespräche sind aber ineinander geschnitten, damit Sie beide Stimmen immer wieder hören können. Besonders ist auch, dass wir mit Artem Tschech einen Gast haben, dessen Ukrainisch für Sie und für mich übersetzt wurde. Einen herzlichen Dank an den Übersetzer Igor Plaschnik an dieser Stelle. Und ein Dank überhaupt an das ganze Team vom Meridian Festival für die unermüdliche Arbeit, in Kriegszeiten überhaupt so etwas wie ein Festival auf die Beine zu stellen und für die Mithilfe in Sachen Technik für unsere Podcastaufnahme. Worum geht es also dieses Mal bei Kapriolen? Um die Frage, ob sich die Menschheit in Kreisen um Krieg und Frieden bewegt, um Panzer im eigenen Körper, um 10 neue Buchhandlungen in Kiew, um das Schreiben von Reportagen, Tagebuch, Social Media und Fiktion, um so etwas wie die Wahrheit, um das Erinnern und das Vergessen, um die ukrainische Literaturgeschichte, um Empathie und das kleine Wörtchen Hoffnung, das manchmal das Gegenteil bedeutet und manchmal einfach die ukrainischen Streitkräfte meint, um Artillerie und Drohnen, um Schonungslosigkeit mit sich und den anderen, um den fehlenden Schlaf und um die Musik, die uns auch in Kriegszeiten mit dem Leben verbindet. Und nun eine gute Konzentration für all das, was Sie nun hören. Die Leitung steht und ich darf sehr, sehr herzlich Tanja Maljatschuk begrüßen, die auch in Tschernowitz sitzt. Hallo, liebe Tanja Maljatschuk.
Hallo, hallo, guten Tag.
Sie sind gerade auf dem Festival Meridian in Tschernowitz und ich wäre ja neugierig, wie die Tage dort sind. Gerade eben schaute ich nochmal in die Nachrichten und habe gesehen, und ich wollte Sie erst so ganz freudig fragen, wie ist das denn dort, und habe jetzt aber in den Nachrichten auch schon wieder gesehen, dass gestern Nacht ein großer Ansturm an Drohnenangriffen über Kiew hinweggegangen ist. Deswegen einfach die Frage, wie geht es Ihnen heute Morgen und wie ist es, auf dem Festival zu sein im Moment in diesen Situationen?
Ich bin heute Morgen erst gekommen. Mhm. Ich war noch gestern in Ivano-Frankivsk, in meiner Heimatstadt. Und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, wie Sie schon gesagt haben und ja, total krank und zerschlagen, aber ich freue mich trotzdem, hier zu sein. Und in Czernivtsi ist viel Sonne, Sonntag, viel Literatur, viele neugierige junge Menschen. Also das macht wirklich froh und irgendwie erleichtert nach dieser dunklen Nacht.
Es hat natürlich sowas Bizarres, jetzt so etwas Spielartiges wie ein Quiz zu machen, aber ich wage es dennoch. Quiz. In der Hoffnung, dass wir darüber, ja, über all diese Themen auch ein bisschen ins Gespräch kommen. Ich habe mir einiges angeschaut, was Sie mir im Vorfeld sagten, was ich aber auch in Ihrem Roman oder in Ihren Essays gefunden habe. Und deswegen geht es los mit einer Frage, mit einem literarischen Zitat, von dem Sie jetzt überlegen können. Ist das von Stefan Zweig, Die Welt von gestern, Erinnerungen eines Europäers? Stefan Zweig kennen sicherlich viele als österreichischen Schriftsteller, der ja gerade auch mit der Schachnovelle sehr, sehr bekannt ist, der aber auch im Exil 1942 in Brasilien Selbstmord begangen hat. Oder aber ist dieses Zitat von Cevat Karahasan, der vor 2 Jahren gestorben ist, ein bosnischer Autor, der viel auch über den Krieg in Jugoslawien geschrieben hat. Und das Buch heißt Tagebuch der Übersiedlung, das Katharina Wolf-Grieshaber übersetzt hat. Also das Zitat geht so. Wir mussten Freud recht geben, wenn er in unserer Kultur, unserer Zivilisation nur eine dünne Schicht sah, die jeden Augenblick von den destruktiven Kräften der Unterwelt durchstoßen werden kann. Wir haben allmählich uns gewöhnen müssen, ohne Boden unter unseren Füßen zu leben, ohne Recht, ohne Freiheit, ohne Sicherheit. Längst haben wir für unsere eigene Existenz der Religion unserer Väter, ihrem Glauben an einen raschen und andauernden Aufstieg der Humanität abgesagt. Banal scheint uns grausam Belehrten jener voreilige Optimismus angesichts einer Katastrophe, die mit einem einzigen Stoß uns um 1000 Jahre humaner Bemühungen zurückgeworfen hat.
Zweig.
Richtig, sehr. Genau. Ich bin auf Zweig gestoßen, weil Sie im Essay Nach Hause in den Krieg, den Sie 22 geschrieben haben, auf ihn verweisen und gesagt haben, Sie kehren immer wieder zu diesem Buch zurück. Was würden Sie sagen, warum?
Von Karahasan, meinen Sie?
Von Zweig.
Also das, genau. Ja, das Buch habe ich auch eigentlich gelesen. Ja, genau. Vor 3 Jahren war es sehr wichtig, vor 2 Jahren. Das war eigentlich das erste Buch, das ich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine gelesen habe, glaube ich. Und in dem Moment hat es mir geholfen. Dieses Zitat erinnere ich mich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Aber von Duktus her habe ich das erkannt, von Rhetorik. Ja, es war wichtig wahrscheinlich, um zu verstehen, dass wir immer wieder in einem Kreis uns bewegen und dass unsere Vorahnen hatten nichts anderes, als wir jetzt haben, und obwohl wir gedacht haben, dass wir schon in der Zeit nach der Geschichte leben, dass wir nun eine andere Welt uns geschaffen haben und diese ganze furchtbare Sachen mit Kriege vorbei sind. Und jetzt sehen wir, dass es nicht der Realität entspricht. Und es tat tatsächlich gut zu verstehen, dass damals nicht anderes geschrieben wurde darüber, was wir, also ich, obwohl ich sehr wenig schreibe in dem Moment, vor allem literarisches, also das ist ähnlich, ja. Das wäre dann ähnlich. Ich könnte auch sowas schreiben.
Ja, er fängt an mit einem Kapitel, das heißt die Welt der Sicherheit. Und er beschreibt genau das, was Sie sagen, ne? Dass man eigentlich dachte, jetzt ist in der Humanität, sind wir angelangt und es gibt gar kein Zurück mehr in dieses Barbarische davor. Und das war noch quasi dann eben schon vor dem Ersten Weltkrieg, ne? Und dann ging diese ganze Lawine wieder von vorne los und es befindet sich, ja, wie Sie sagen, fast in einem Kreislauf. Deswegen.
Und wahrscheinlich ist es noch wichtig zu, also die Welt von gestern, also die Welt, die wir hatten, ist nicht mehr da. Und ich glaube, das hat auch eine Verbindung zu Stefan Zweig, da ich im Februar 22 sehr so physisch gespürt habe, dass meine Welt zerstört wurde. Die Welt, woher ich komme, die Welt, wo ich gelebt habe, alle meine Pläne, alle meine Träume, alle meine Vorstellungen, Illusionen, so all das war auf einmal plötzlich zerstört. Und diese Welt ist nicht mehr zurückzubekommen. Das ist wichtig. Das war wichtig zu verstehen und sehr schwer zu akzeptieren.
Dagegen lesen Sie Kara Hassan tatsächlich auch eher heute. Wie ist es mit ihm? Also geht es Ihnen darum, auch wie er es schafft, eine Welt des Krieges, eine Welt davor, danach schreiben zu begreifen? Oder was schätzen Sie an ihm? Weswegen lesen Sie ihn?
Es ist ganz einfach. Sie haben den Krieg hinter sich gehabt und sie hatten die Zeit, darüber nachzudenken. Sie hatten diese viele Jahre, wo sie diesen Krieg mit Worten irgendwie reflektieren konnten. Und wir haben das noch nicht. Also die Ukrainer sind im Mittelpunkt des Angriffs immer noch. Das ist 3 Jahre, 4 Jahre schon. Und ich meine diesen großen Krieg natürlich, wir nennen so ja, diesen großen Krieg und auch nennen wir diese Zeiten dunkle Zeiten. Das ist auch eine interessante Metapher dafür. Und ich glaube, dass die bosnische Literatur hilft, also mir zumindest, hat sehr geholfen, Wörter zu finden, die ich noch nicht haben kann. Auch als Trost wahrscheinlich. Ich erinnere mich sehr gut an das Zitat, also an einen Satz von Kara Hassan. Das Krieg ist ein Loch in der Existenz. Und das habe ich auch sehr, das hat mir geholfen, einiges zu verstehen. Das Blöde ist, wenn ein Krieg beginnt, dass du wirklich nicht, dass du so in Dunkelheit tappst, also gehst, ja, du siehst nichts, du kannst das noch nicht erklären, nicht in Worten zu, also mit Worten zu erklären, ja. Das ist, du hast nur Gefühle, du hast nur wirklich ein Loch in dir, eine Mischung von sehr verschiedenen Gefühlen, die du wahrscheinlich noch nie hattest davor. Und das alles zu, aber der Mensch ist schon ein Mensch, ein Tier, das Wörter braucht dafür, um zu verstehen. Also wir haben nicht nur Gefühle, wir wollen noch auch kognitiv das zu begreifen. Und wir waren vor allem 22 noch an dem Punkt, wo wir das noch nicht konnten, also diese Realität überhaupt begreifen. Das konnten wir noch nicht. Und deswegen half das so sehr, die Texte von den anderen zu lesen, die schon diese Zeit gehabt haben, diese Distanz zu diesem großen Loch, ja. Und Javad Kara Hassan hat das natürlich sehr so gemacht, also mit Hoffnung. Alles, was ich in diesen 3 Jahren geschrieben habe, war total, also sehr düster, sehr hoffnungslos. Und ich habe auch sogar vielmals gesprochen darüber, dass ich das Wort Hoffnung nicht mag. Also ich verstehe dieses Wort nicht mehr. Mhm. Es kommt darauf an immer, also ich habe so sehr viele Fragen bekommen, was gibt Ihnen Hoffnung, Frau Maletschuk? Und ich habe mich wirklich geärgert, als ich diesen Satz gehört habe. Was natürlich die Journalisten oder die Menschen, die mir diese Frage gestellt haben, sie haben nichts dafür. Aber für mich ist das immer die Frage, warum sie mich das fragen. Mhm. Wenn sie mir nur Hoffnung geben, dann es ist zu wenig, dann will ich diese Hoffnung nicht. Ich brauche was anderes. Die Ukraine braucht was anderes, eine Unterstützung in allen möglichen Sinnen. Also Hoffnung ist etwas, was manchmal das Gegenteil bedeutet, dass wir umgekehrt keine Hoffnung mehr haben. Und Javad Kara Hassan schreibt mit Hoffnung, aber in andere, also in einem tendenziellen Begriff, also Bedeutung. Ja? Das ist etwas, was, also wenn man den Text über den Krieg liest und will sich dann nachher nicht umbringen. Also ich meine, diese Art von Hoffnung. Dass wir noch die Chance haben, dass das vielleicht doch irgendwann zu Ende kommt und wir haben unseren Alltag zurück.
Es geht natürlich viel in Ihrem Essayband, der heißt Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen aus, der auch schon vor wenigen Jahren erschienen ist und einige Essays sammelt aus Ihren letzten Jahren. Da gibt es natürlich auch den Essay Anno Belli, in dem sozusagen ja auch klar gesagt wird, ne, es gibt diesen krassen Schnitt, eben nicht mehr Anno Domini, sondern Anno Belli, alles, was davor geschehen ist und alles, was danach geschehen ist und wo sie eben auch das beschreiben, wie körperlich der Krieg wie der Krieg in ihren Körper einzieht. Was würden Sie sagen? Und gleichzeitig gibt es auch diesen Satz, man sitzt im Käfig seiner Heimat für immer fest. Das heißt, Sie leben in Wien schon mehrere Jahre, schon lange Jahre und schauen von dort aus, aber sind natürlich gleichzeitig in Ihrer Heimat wie in einem Käfig. Wie hat sich vielleicht das auch verändert über diese letzten 3 Jahre, in dem der Krieg einfach nicht mehr aufhören will?
Egal, wo ein Ukrainer oder eine Ukrainerin ist, egal, wo er oder sie sich befindet, kann sich nicht er oder sie sich verstecken von diesem Krieg. Es ist nicht möglich, schlichtweg. Umgekehrt, ich habe sogar gelesen, manche Studien nachweisen, dass die Ukrainer, die außerhalb der Ukraine leben, erleben diese Zeiten schlechter. Also psychologisch ist es viel schwieriger für sie als für diejenigen, die in der Ukraine bleiben. Das ist interessant. Also natürlich auch nicht mit allen Ukrainern zu vergleichen. Es gibt ja verschiedene Gruppen, zum Beispiel Männer, die nicht in der Armee sind, laut dieser Studie, fühlen sich am schlechtesten. Weil, also wegen Angst, doch mobilisiert zu werden oder wegen Schuldgefühlen. Also es ist denen am schlechtesten. Also ein Mann in der Ukraine zu sein, es ist jetzt nicht lustig, wirklich. Entweder bist du auf der Front, an der Front oder willst nicht in die Armee gehen. Und also beide Varianten sind verbunden mit sehr vielen schwierigen Entscheidungen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie wirklich dass sie keinen Ausweg haben. Viele meiner Freunde sind in der Armee und sie sind schon von 22 in der Armee und sie sehen das auch als ausweglos. Sie werden nicht befreit und sie sind total müde. Also es ist nicht lustig, ja. Und Ihre Frage war aber wegen dem Text und ich erinnere mich, als ich diese Novelle gelesen habe, das war im Literatur Stuttgart. Das war wahrscheinlich Anfang April oder 22 oder noch früher, erinnere mich nicht. Das war der erste Text, den ich nach der Invasion geschrieben habe, glaube ich. Und es war körperlich. Es waren Panzer waren in meinem Körper drin. So habe ich es gefühlt. Es waren Zeiten, wo ich sehr viel geweint habe. Und dann aber gleichzeitig musste ich öffentlich auftreten. Es war eine absurde, schreckliche Situation. Und ich habe auch gesehen, wie ich mich dann zu dieser Situation anpasse, dass ich für mich so Regeln erfinde, dass zum Beispiel, es ist immer besser, sich auszuweinen vor der Veranstaltung, nicht währenddessen. Also solche Sachen. Damit ich auf der Bühne zum Beispiel sogar Witze erzählen kann. Ja, weil ich dachte, man muss das irgendwie immer mit auch ein bisschen mit Humor verbinden, ansonsten kann das Publikum das nicht ertragen.
Und gleichzeitig ist in den Essays ganz klar zu lesen, dass sie Europa auch Vorwürfe machen. Ne? Es gibt mehrere Zitate, wenn es einmal heißt, er ist ein normaler Osteuropäer, im Prinzip gut, nur ein wenig barbarisch. Sein Schicksal war es immer, am Rand der westlichen Zivilisation Wache zu halten und als erster geopfert zu werden. Oder eben auch in dem Essay Union der Liebe und Traumata, wo sie auch ne von ersten Besuchen in Europa erzählen und dann doch auch immer wieder enttäuscht worden sind, dass die Ukraine nicht die Unterstützung bekommt, die es bedarf.
Aber diese Zitate sind nicht ein Vorwurf an Europa, sondern eher an die Ukraine, nicht?
Okay.
Also es gehört sich dazu, ein bisschen kritisch zu sein, sich selbst gegenüber.
Ja, ja. Und Gott, das auf jeden Fall. Oh, genau. Genau, es sollte nicht Kritik an der Kritik sein, sondern nur...
Und auch Europa, ja. Aber ich bin nicht diejenige, die jemandem überhaupt Vorwürfe machen würde. Eher, wenn, dann eher sich selbst und nicht... Europa oder so. Ich bin nicht diejenige, die sagt, ach, sie machen nichts, was auch manchmal stimmt. Aber eigentlich kann ich das nicht so pauschal sagen. Ich treffe immer wieder Menschen auch in Westeuropa, die sehr engagiert sind und machen so viel immer noch, also dass sie auch nicht müde werden. Und ich kann das nicht pauschal sagen. Mhm. Ich sehe auch, dass die Eliten in der EU schon verstanden haben, zumindest mein Eindruck, dass man die Ukraine jetzt mit allen möglichen Mitteln unterstützen muss. Und ich sehe es nicht so, dass es nichts gemacht wurde. Mhm. Und außerdem fehlt mir wirklich die Information, damit dass ich darüber so fachlich überhaupt beurteilen kann. Mhm. Mhm. Wenn ich jemandem etwas vorwerfe, dann es ist natürlich uns selbst. Die Ukrainer sind nicht perfekt, keine Engel. Es gibt natürlich, also vielleicht ja keine Nation in der Welt, die perfekt ist. Und die Ukraine hatten leider so wenig Zeit, sich über sich Gedanken zu machen. Mhm. Dazu braucht man einfach schlichtweg Zeit und Ruhe. Mhm. Und wenn ich zurückblicke in mein Leben, sehe ich, dass diese Ruhe nur in den 90er Jahren war. Mhm. Sich noch jung war und es war aber so, wissen Sie, kein Brot und Rock'n'Roll. Es war extrem arm überall und hat nichts funktioniert. Es ist so, als würden die Menschen aus einem Gefängnis rauskommen und was machen sie dann jetzt mit ihrem Leben? Also sie hatten wirklich keine Ahnung, was zu tun wäre. Wie man eben eine demokratische Gesellschaft baut oder einen Staat. Und es war erst der Beginn und seitdem war schon so viele Sachen, also passierte so viel. 2004, meine erste Revolution zum Beispiel, wo wir so voller Hoffnung waren, dass wir überhaupt etwas bewirken können in diesem Land. Mhm. Und eigentlich haben wir das bewirkt, also was wir wollten. Die Neuwahlen fanden statt. Mhm. Und so, so ging es weiter natürlich. Schritt für Schritt, also diese Verwandlung einer totalitären Regime, also Gesellschaft, die diese Erfahrung hatten, 70 Jahren, in eine also offene Gesellschaft, demokratische Gesellschaft, das braucht Zeit und eben Ruhe. Und wissen Sie, 2004 schon haben wir gewusst, total und vollkommen, dass unser Feind nicht in Kiew sitzt, sondern in Moskau. Mhm. Das wussten wir. Mhm. Und haben natürlich nie verstanden, dass dieser Krieg wurde geführt als in einer hybriden Form gegen die Kultur, gegen die Bücher, gegen die Autoren, gegen die jetzt das ist wirklich furchtbar, zum Beispiel so Fernsehsendungen auf YouTube abzurufen von 2017 zum Beispiel, die sind noch alle auf Russisch. Und das war normal für die Ukraine. Jetzt kann man sich das nicht vorstellen.
Ja.
Und wie stickig es war, wie marginal die ukrainische Kultur war in eigenem Land, das verstehen wir erst jetzt. Also ich habe mich immer marginal gefühlt in der Ukraine. Also es war auch angenehm, muss ich sagen, weil wir immer so Außenseiter waren. Man konnte natürlich mit Literatur oder Kultur gar nichts verdienen. Es war immer nur hobbymäßig und eben Rock'n'Roll. seit 2014 kann man sagen, dass die freie Gesellschaft erschaffen wurde und auch die Kultur, die ukrainische Kultur total unabhängig geworden ist und sehr, sehr stark, würde ich sagen. Also wenn man in die Buchhandlungen in der Ukraine jetzt reingeht, man bekommt Schwindel, also es ist unmöglich, wie viele Bücher jetzt gemacht werden. Mhm. Ich verstehe es einfach nicht, weil es nicht nur einfach Bücher zu machen, sondern es geht darum, dass die Menschen die kaufen. Und für mich es ist immer die Frage, warum kaufen sie jetzt Bücher, wenn sie morgen fliehen müssen wieder? was werden die Bücher bestimmt nicht mitnehmen. Mhm. Mhm. Und trotzdem kaufen sie so viele Bücher. Allein im letzten Jahr wurden mehr als 10 neue Buchhandlungen in Kiew eröffnet.
Ach.
Und man stellt sich aber die Ukraine voll anders vor. Man denkt, es sind nur Ruinen und Krieg und Tod und Verletzte oder verzerrte Körper und so weiter. Aber und das alles auch gibt es. Aber auch eine andere Seite, dieses unglaubliche kulturelle Leben in der Ukraine, das erstaunt natürlich. Und das Schlimme ist, dass das alles gleichzeitig passiert. Ich war sehr berührt, als meine Freundin in Kiew gesagt hat, ja, keiner hat uns für dieses Leben vorbereitet, dass wir in der Früh unsere Freunde begraben und am Abend gehen zu einer Buchpräsentation. Und das passiert eben gleichzeitig. Das ist das Leben jetzt in der Ukraine.
Der letzte Roman ist von Ihnen 2016 erschienen, Blauwall der Erinnerungen heißt er auf Deutsch. Glauben Sie oder haben Sie das Bedürfnis oder steckt es irgendwo, dass Sie denken, Sie möchten irgendwann wieder eine Geschichte erzählen? Oder sagen Sie, ist das Wortmaterial so abhanden gekommen, dass es irgendwie gar nicht möglich erscheint?
2023 habe ich mich als eine ehemalige Autorin bezeichnet.
Mhm.
Und von jenem Moment stimmte das auch.
Ja.
Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich wieder ein fiktionales Buch schreiben kann. Mhm. Und weil es einfach keine Metapher mehr gab und gibt es immer noch nicht. Und die Realität ist so grauenhaft, dass man das nicht beschreiben kann, dass ein anderer das lesen kann. Mhm. Meine Kollegen und Kolleginnen versuchen das sehr gut. Ich sehe, dass jetzt viele so Reportagen veröffentlicht werden von Miroslav Lajuk, von Artem Chech, von Artem Chapai, wo sie versuchen, von Artur Droin, also alle vier oder drei davon sind in der Armee. Einer fährt sehr oft an die Frontgebieten. Und sie haben wirklich dieses Bedürfnis, diese Realität zu beschreiben ohne Metaphern, wissen Sie? Also einfach als Reportage, als Zeugnis. Und das sind sehr, sehr schlichte, gute Texte. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Formen der Literatur, die im Krieg gut leben können. Also und sie sind sehr wichtig. Mhm. Und etwas Erfundenes, Literarisches, das ist schwierig natürlich. Ich habe mir aber vorgenommen, dass seit einem Jahr, dass ich dort trotzdem versuchen soll. Und ich muss sagen, ich habe viel Erfolg damit. Ich habe jetzt minus 4 Seiten. seit einem Jahr schreibe ich und dann streiche wieder das Ganze. Und so geht es im Moment für eine ukrainische Autorin. Aber ich gebe nicht auf. Eine Freundin von mir, die auch schreibt, hat einmal gesagt, dass sie ein Tagebuch schreibt. Jeden Tag, weil sie das Gefühl hat, wenn sie aufhört zu schreiben, verliert die Ukraine.
Mhm.
Und sie ist sehr stur, also ich bin da ziemlich optimistisch. Sie wird nicht aufhören, ihr Tagebuch zu schreiben. Ich habe diese Hoffnungen von der Literatur nicht, dass die Literatur ein Wundermittel ist und kann etwas bewirken oder retten. Vor allem, wenn es um mehr Menschen geht als einer. Also eine Person kann gerettet werden bei einem Buch, das bin ich überzeugt. Und es gibt auch viele Geschichten von den KZ-Insassen, die zum Beispiel gelesen haben und das hat ihnen wirklich das Leben gerettet, buchstäblich. Also das glaube ich schon, dass es wichtig ist. Aber schwierig ist das mit der Literatur, wenn man bedenkt, also wenn man früher die Hoffnungen hegte, dass es möglich ist, die Welt zu verbessern. Wissen Sie, wir sind alle ein bisschen so Idealisten, die schreiben, oder zumindest die meisten oder viele. Okay, ich. das ist ein wichtiger Punkt, warum ich auch zu schreiben überhaupt begonnen habe. Und irgendwann muss man diese Hoffnung aufgeben natürlich und verstehen, dass es nichts anderes im Großen ist als ein Entertainment. Und für dich selbst ist das ein wichtiger Mittel, weil zum Beispiel ich denke, indem ich schreibe. Mhm. Also das ist für mich deswegen ein wichtiger Prozess. Ja. Weil ich, wenn ich mich zum Schreiben, also wenn ich hinsetze, ich habe keine Ahnung, was ich schreiben werde. Mhm. Ich habe natürlich dann erst den ersten Satz, der mir immer wieder im Kopf vorgeht, aber dann weiß ich nicht. Also, und das ist immer ein Kampf mit sich selbst, ein kognitiver, aber auch nicht emotionaler auch. Mhm. Und so beginne ich etwas, eine neue Erfahrung für mich zu bauen. Eine Art Meditation, aber also das ist etwas Verbundenes, also zusammen, also denken, fühlen und ein Versuch, außerhalb mich selbst zu sein, mhm. zu kommen. Ja. Mhm. Deshalb ist es für mich wahrscheinlich doch wichtig, deshalb versuche ich, ja. Aber eben, es ist sehr schwer, eine passende Form zu finden.
Ja.
Dafür, und alles wirkt extrem banal oder doof oder ja, es ist wirklich ein schwieriger Prozess.
Ich darf sehr herzlich an dem anderen Ende der Leitung zwei Personen begrüßen. Das eine ist Artem Cech, der Autor, und das andere ist auch Ihor Blaschkin, der Übersetzer, der immer wieder uns aus dem Ukrainischen und vom Deutschen ins Ukrainische helfen wird. Also ein herzliches Willkommen erst einmal nach Czernowitz.
Witaj.
Schönen guten Tag.
Ich starte einmal mit einer ersten Frage, bevor ich tatsächlich ja auch ins Quiz mit Ihnen und euch gehe. Und zwar ist gerade in Czernowitz das Festival Meridian ein Literaturfestival. Und Artem, ich kann mir vorstellen, der du in deinem Alltag viel mit Krieg beschäftigt bist, dass es irgendwie krass ist, da jetzt einmal rausgerissen zu werden und auf einmal in so einem Literaturfestival wieder mittendrin zu sein, in einem ganz anderen Alltag. Wie ist das für dich dort?
Ja, wissen Sie, da verspüre ich mir jetzt mal absolut keinen Unterschied. Und das ist mal so von der Masse zu erklären. Ich bin jetzt mal eigentlich kein klassischer Soldat, der mit einem Maschinengewehr eigentlich mal so in der Schanze sitzt oder rumläuft. Ich arbeite jetzt mal eher im Büro, da ich jetzt mal so im Generalstab der Ukraine im Einsatz bin. Und meine Aufgabe ist mal so die Kommunikation sicherzustellen, die Kommunikationen zwischen dem Generalstab und der ukrainischen Gesellschaft. Ich arbeite jetzt mal in einer Art, mal so einem Medienzentrum. Daher war es für mich mal so nicht so schwierig, mal so aus der Kiewer Umgebung, aus der Umgebung des Generalstabes, mal so in die Literaturumgebung von Czernowitz zu kommen.
Wir gehen jetzt gleich mal hinein in die allererste Quizfrage, bei der ich zwei ukrainische Autoren miteinander vermengt habe. Und du, lieber Artem, kannst jetzt gleich entscheiden, ist das einmal, und Ihor, du musst mir helfen, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Rihir Tjutjunik. Hier, Jutjunik?
Ja.
Na, okay. Oder aber ist das Sergi Chardin, also einmal ein eher klassischer Autor oder ein zeitgenössischer Autor, also aus einer Erzählung von Jutjunik oder aber aus dem Roman Internat von Chardin, die Übersetzung, und das mag ich immer noch hinzufügen, Tjutjunak wurde übersetzt von Beatrix Kersten und Chardin haben Juri Durkot und Sabine Stöhr übersetzt, und im Deutschen klingt das Ganze so. Am schönsten war sein Leben bei der Armee gewesen, sorgenfrei nämlich. Da musste man nicht täglich Lektionen lernen und leiden bei jeder 3, manchmal war es ja sogar nur eine 2. Dabei litt er nicht nur um seiner selber willen. Die meisten der Jungs in seiner Klasse hielten nichts von erschleimten 5 und fanden eine korrekte 3 die einem echten Mann angemessene Note. Ivan litt wegen seiner Mutter, ihrer müden Hände, die durch sein Berichtsheft mit den Zensuren blätterten, wegen ihrer müden, vom Staub im Schacht roten Augen bis zu Tränen getränkt von seinen korrekten 3. Darum hatte er dann auch die 8. Klasse ohne Auszeichnungsschreiben abgeschlossen, die Schule geschmissen und war gleich ins Depot arbeiten gegangen, erst als Achsenschmierer, dann als Dreherlehrling. Als er später schon in der Armee war, schrieb die Mutter in einem ihrer Briefe, die Frauen seien nicht mehr unter Tage, sie würden jetzt draußen arbeiten, an der Winde, mit der die Hunde mit dem Abraum auf der Halde abgekippt wurden. Der Verdienst, das war ja klar, war nicht derselbe wie im Schacht. Aber mehr hätte sie jetzt ja nur allein auch nicht nötig. Sie schickte ihm oft Päckchen mit Zigaretten und Äpfeln darin. Und die Zigaretten rochen immer nach Äpfeln und die Äpfeln nach Zigaretten.
Спершу,
ja. Also erst, also konnte ich mal also gar nicht verstehen. Also die Themen, die in diesem Aufzug aufgeworfen sind, also Krieg und eine Schächte, also die sind sowohl für Tütünik als auch mal für Sergei Jadan charakteristisch. Aber der letzte Satz, also zum Beispiel hat Tütünik in seinem Roman die Leuchte in der Steppe auch mal darüber geschrieben. Aber der letzte Satz, wo es dann um Zigaretten und Äpfel gibt, verrät mir eh den Jadan.
Ah, das ist spannend. Also es ist tatsächlich Tschutschutnik.
Da haben wir es. Und für mich ist es wirklich ein Hinweis oder ein Motiv dafür, Krieger Tütünik nochmals zu lesen und nochmals die Werke von diesem Schriftsteller Revue passieren zu lassen.
Vielleicht kann man es auch so sagen, ich glaube, Tütünik ist im Deutschsprachigen noch überhaupt gar nicht bekannt. Es gibt jetzt tatsächlich einen Erzählungsband von ihm, der heißt jetzt im Deutschen Drei Kuckucke und eine Verbeugung und ist gerade bei Weiß Books erschienen, also er ist hier gerade noch zu entdecken und ist ja auch eher einer der klassischeren Autoren. Also 1931 bis 1980 hat er gelebt, hat glaube ich gerade mal 600 schmale Seiten hinterlassen und gilt so ein bisschen als Impressionist, habe ich nachgelesen. Und Jadan, glaube ich, Sergei Jadan kennt man vielleicht hier in Deutschland schon eher, weil er heute auch noch publiziert, viele Gedichtbände, viele Romane und auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat. Und deswegen wäre meine Frage an dich, Artem, welche Werke von den beiden schätzt du und warum sind sie dir nah? Waren sie dir vielleicht früher näher oder heute näher? Wie hast du sie gelesen? Wann hast du sie gelesen? Und was? Warum heilen sie so noch in dir nach vielleicht?
Ich würde mit unserem zeitgenössischen Autor anfangen, mit Sergei Jadan. Seine früheren Werke, die habe ich noch als Teenager kennengelernt. Und die haben auch mich, die waren so mutig dann, sowas Unvorhergesehenes in der Literatur, und haben auf mich damals wirklich einen sehr großen Eindruck gemacht. Also als Jadan schon als Schriftsteller richtig reifer wurde, dann halte ich für den Gipfel in seinem Schaffen seinen Roman Internat. Ich glaube über den russisch-ukrainischen Krieg hat keiner besser geschrieben. Also das war noch mal das eine. Wenn man Tütünik nimmt, dann fällt es mir wirklich schwer, etwas hier herauszuheben. Das ist genauso, wie man so fragen würde, was ist am besten bei Bruno Schulz zum Beispiel. Ne? Also wird genauso schwer fallen, etwas Besonderes herauszubekommen oder herauszuheben. Also all seine Werke, all seine Texte, zum Beispiel die Leuchte in der weiten Steppe oder Klimko oder die Erzählung Klimko zum Beispiel, das sind die Werke eines Meisters aus einer Hand. Die kann man nicht so irgendwie sogar getrennt betrachten. Also Tütünik hat nicht sonderlich viel geschrieben. Ich kenne von ihm zwei Sammelbände mit insgesamt etwa von 250 Seiten. Im Grunde genommen hätte es ein Roman werden können. Sein Schaffen sollte man ganzheitlich betrachten, so monumental und ganzheitlich betrachten. So, dass es mir wirklich schwerfällt, etwas Besonderes von ihm zu nennen.
Mhm. Der erste Satz dieses Zitates hieß ja, am schönsten war sein Leben bei der Armee gewesen, sorgenfrei nämlich. Und diesen Satz wollte ich so ein bisschen mit rübernehmen in das, was du, Artem, selber schreibst. Es gibt im Deutschsprachigen bis jetzt den Band Nullpunkt. Ein Band Der besteht aus Schnipseln, aus Kürzestexten, der davon erzählt, ganz autobiografisch, wie du vom Ausbildungscamp in der Armee warst, wie du von Mai 2015 bis Juli 2016 auch im Donbass selbst warst, in den Schützengräben und in den Unterständen. Und dieses am schönsten war sein Leben bei der Armee gewesen, nehme ich da mal mit hinein, weil du von ganz viel erzählst. Natürlich auch am Anfang, wie das bei der Ausbildung war, aber tatsächlich dann eben auch vor Ort an der Front und vor allem auch in dieser Gemeinschaft an jungen Männern, die zum einen eben so eine Gemeinschaft sind, aber zum anderen eben auch, dass es unglaublich nahe ist, also quasi keine Privatsphäre hat in dieser Gruppe, ne? Und das wollte ich gerne nachfragen. Wie war es da und wie war es sozusagen zwischen Nähe und Befremdheit unter diesen Männern?
Я розумію, звідки ростуть ноги
фракції. Ja, also ich weiß etwa, woher mal so dieser Satz von Tuturning kommt. Mal so. Das waren mal so 50er, 60er Jahre, wo die Armee eigentlich mal so ihre Soldaten wirklich verpflegte, bekleidete und konnte man wirklich sagen, dass man in der Armee mal so um nichts sorgen sollte, dass das Leben wirklich mal so sorglos war. Also vergleicht man das mit meinem Armeeleben, dann kann ich sagen, dass ich, dass bei mir es immer mal so die Erwartung war, mal so, wann ich endlich mal so die Armee verlassen kann.
І армія як будь-яка, як будь-який державний інститут.
Ja, die Armee ist an sich eine staatliche Einrichtung, eine staatliche Institution, meine so. Und was staatlich ist, hat für, heißt für mich meine so wenig Gutes. Und in der Armee, ich war im Prinzip meine so damals in den Jahren 15, 16, meine so etwa 10 Monate an der Front. Und also da besteht immer mal so das Risiko, entweder mal ums Leben zu kommen oder verkrüppelt zu werden oder sonst irgendwie einen Schaden zu erleiden. Und egal, das ist doch der Krieg, meine so, und egal, meine so, wie gut du durch die Armee versorgt wirst, meine so, mit Geld, mit Verpflegung, mit Bekleidung, mit allen nützlichen Dingen, Armee-Dingen und so weiter, meine so, auf der anderen Schale liegt man so die Chance, sich von seinem Leben zu verabschieden. Und das ist nicht die Armee, von der mal Tütürnik schreibt, man also die Armee, die eigentlich man also keine Kriegshandlungen führte. Also da verspürst du mal also die Notwendigkeit, selber Militär oder Soldat zu werden. Sei diese Notwendigkeit mal also durch den Zwang, durch den staatlichen Zwang, durch das Militärkommissariat ausgeübt oder sei es mal die Notwendigkeit, das aus deinem Gewissen erwächst, mal also, das ist es nicht, also das ist eine andere Armee gewesen. Oder das ist jetzt eine andere Armee.
Ja, in Nullpunkt erzählst du ja auch darüber oder denkst darüber nach, ob man eben schlecht über die Armee sprechen darf, wenn Krieg ist. Weil ne, es eint ein ja, dass man etwas verteidigen will, dass man zusammen gegen Russland Familie und Freunde zu verteidigen hat. Und gleichzeitig, ich zitiere nochmal, es gibt tausende von Aspekte, Blickwinkel und Schattierungen von Verrat und Pseudo-Verrat. Also wie geht man vielleicht mit diesem Widerspruch um, zum einen zu kämpfen und zum anderen auch Missstände zu sehen und die vielleicht auch sagen zu wollen, ohne als Verräter an der Sache dastehen zu wollen?
Ja, зараз мені здається, це дуже складне питання.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich diene jetzt in einer Kommunikationseinheit und unsere Aufgabe ist es mal so, dann komplizierte Situationen zwischen Soldaten und Vorgesetzten beizulegen. Also die Kritik der Armee, ja, die könnte ausgeübt werden, aber eine vernünftige Kritik, eine konstruktive Kritik und keine pauschale Sozialkritik. Also die einfachen Soldaten sollten eigentlich mal so dieser Kritik fernbleiben. Also es gibt wirklich jetzt mal so schwierige Fragen, die ich jetzt hier nicht mal so dann ansprechen möchte, die unsere Armee betreffen. Wenn man von der Armee schreiben sollte, dann würde man lieber über seine Erfahrungen, seine persönlichen Erfahrungen, über seine persönlichen Emotionen schreiben. Darüber, wie der einfache Soldat mal so, so in der Armee sich findet. Und trotz aller Probleme, trotz aller Kritik, mal so, müssen wir immerhin mal so unseren Streitkräften und unseren Verbündeten dankbar sein, dass die Lage eben so ist, wie sie ist. Nein, also ansonsten hätte ich ruhig sein können, dass wir mit einem Maschinengewehr mal so für 3 Soldaten dann kämpfen müssen, um Gottes Willen. Того, що є зараз у солдата, який
захищає свою країну. Was, ich würde gerne fragen, was ist denn, wie sieht der Alltag aus, ne? Also, weil ich mir das sozusagen im friedlichen Deutschland so schwer vorstellen kann, wie ein Alltag in einem Kriegsland aussieht, wo die Bedrohung tagtäglich da ist. Wie hält man seinen Alltag aus und wie sieht Alltag aus bei dir, Artem?
Оскільки зараз, як я вже говорив, я офісний працівник.
Ja, ich bin jetzt, wie bereits erwähnt, so ein Büromitarbeiter. Also ich zwar auch mit Schulterklappen, aber doch ein Büromitarbeiter. Mein Alltag beginnt um 9 Uhr morgens und ich arbeite bis um 18 Uhr abends und ich sitze vorwiegend am Computer jetzt. Aber mal so an der Frontlinie, an der Kontaktlinie ist es natürlich ganz anders. Da ändert sich mal jetzt alles ganz schnell. Und Bedingungen können auch unterschiedlich sein. Wenn ich mich zum Beispiel an die ersten Monate erinnere, dann gab es überhaupt mal keine Frontlinie. Unsere Streitkräfte waren in der Offensive und konnten russische Armee mal so zurückjagen. Also im Moment erfolgt eher mal so ein Positionskampf, so mal so Grabenkämpfe. Die Front bewegt sich nicht. Sie atmet zwar, aber sie bewegt sich nicht.
Моє останнє перебування в окопах, коли я був останнє в окопах.
Als ich zuletzt mal so in einer Schanze war, also da hatten wir zum Beispiel noch mal so kaum Kampfdrohnen. Es gab zwar schon mal so diese Aufklärungsdrohnen, aber die Drohnen im Stil von FPV zum Beispiel, die gab es, die dich mal so dann angreifen können, die gab es nicht. Am meisten, wovor wir Angst hatten, war mal so die Artillerie, aber nicht vor Drohnen. Aber jetzt, schau mal die Lage jetzt an. Du kannst nirgendwo mal so sich in Sicherheit fühlen, mal so weder an der Kontaktlinie noch 10 Kilometer oder 20 Kilometer von der Kontaktlinie entfernt. Also die Attacke kommt immer von oben. Du wirst überall und immer gesehen. Also und in den Jahren 23, 24 veränderte sich mal so diese Situation an der Front mal so sehr stark, die ich gar nicht so erlebt habe. Also wir haben immer mehr mal so mit robotisierten Systemen zu tun. Also die Ukraine hat zum Beispiel jetzt mal so ganz massive Drohnen entwickelt. Dann hat es Russland übernommen. Also die Ukraine setzt jetzt dann auch mal auf robotisierte Anlagen, auf robotisierte Systeme. Also Russland mal so übernimmt das ebenfalls. Und wie es jetzt einem mal so an der Frontlinie ist, mal so kann ich ja wirklich mal so unter den Umständen gar nicht so richtig beurteilen.
І хотів би підсумувати, що війна дуже сильно прискорилась.
Ja, zusammenfassend kann ich ja auch noch sagen, dass der Krieg jetzt viel schneller geworden ist. Der Krieg hat sich beschleunigt im Vergleich zu vor 2 Jahren. Also da hatte man noch mal eine Möglichkeit, sich etwas auszuruhen, vielleicht mal so etwas Freizeit zu haben. Da konnte man etwas langsamer sein. Jetzt erfolgt mal alles wirklich wirklich ganz schnell. Schnell zur Stellung, schnell zurück. Drohnen, Artillerie, alles wechselt sich mal so ganz schnell. Also die Gefahr mal so, die lauert mal so an jeder Ecke. Und es passiert alles viel schneller. Und wie ist jetzt wirklich einem mal so an der Frontlinie ist, man also kann ich es wirklich schwer beurteilen, weil ich ja selber nicht aktiv mal so an der Front bin.
Und wie ist das Alltagsleben in der Stadt? Das noch kurz hinterher gefragt, bevor wir zur nächsten Quizfrage kommen. Wenn die Bedrohung überall ist, ne, schränkt man sich im Alltag ein, sagt man, ne, man bleibt zu Hause oder sagt man so jetzt erst recht und versucht all die alltäglichen Dinge des Lebens weiter aufrecht zu erhalten?
Ну, загалом у нас є таке поняття, як повітряна тривога.
Ja, wir haben mal so einen Begriff wie Luftalarm. Ne? Wenn der Luftalarm ausgerufen wird, dann kannst du mal so an aus verschiedenen Quellen mal schauen. Also wodurch wird der Luftalarm ausgelöst? Sind das mal so dann die Kampfdrohnen, die Shahedz, oder sind das die Raketen? Also wenn es Raketen sind oder wenn es mal wenn ballistische Gefahr mal so ausgerufen wird, mal so, dann sucht man schon nach einem Keller oder nach einer sicheren Unterschlupf. Ne? Also wenn es zum Beispiel einfach nur mal Kampfdrohnen sind, ne? Also dann kann man vielleicht auch mal zu Hause bleiben und nicht unbedingt mal so dann in den Kellerraum gehen. Wenn man schaut mal so, dass die Drohnen mal so auf Transit über Kiew fliegen, dann bleibt man eher schon mal ruhiger und bleibt man zu Hause. Also online gibt es sehr viele Informationen darüber, die zur Verfügung gestellt werden, und so kann man sich einigermaßen anpassen und sein Leben mal ruhig weiterführen. In der Nacht ist es etwas schlimmer, weil die meisten Attacken eben mal so nachts stattfinden. Wenn es mal heftig wird, dann lasse ich meinen Sohn mal so sich in Sicherheit bringen, selber bleibe ich mal so öfters zu Hause. Also man kann da natürlich mal kaum ausschlafen, wenn diese Attacken mal so über den Nacht dauern. Aber auch mal so mit Raketenattacken kann man leben. Ja, also ansonsten also, führt man zwischen den Raketen- oder Drohnenattacken mal so ein ganz gewöhnliches Leben durch, wie es auch mal vor dem Krieg war. Schlimmer ist, sieht es natürlich mal so dann in den Städten aus, die an der Frontlinie liegen oder nicht weit von der Frontlinie entfernt sind. Da können zum Beispiel mal so kleinere Drohnen, mal so die 20-30 Kilometer eine Reichweite haben, mal so ganz leicht mal so diese Städte erreichen. Und dann gibt es mal so sehr viele, die auf dieser Städte losgeschickt werden. Da ist die Gefahr natürlich viel höher. Mal so, da müssen die Leute natürlich mal fällt es den Leuten natürlich schon schwerer, das normale Leben oder das normale Leben zu führen. Aber ansonsten, wie es früher war, mal so 50 bis 100 Kilometer, mal so, das kann man damit noch irgendwie leben.
Wir wollen ein zweites Zitat mit hineinnehmen. Ich lese es gleich vor. Und es könnte entweder sein von Susan Sontag, der amerikanischen Autorin, ne, die viel auch über Medien und Soziologie und Philosophie nachgedacht hat. Das Leiden anderer betrachten, heißt der längere Essay, den Reinhard Kaiser ins Deutsche übersetzt hat. Oder aber ist das aus einem Essay von George Orwell, den viele sicherlich kennen von Farm der Tiere oder 1984, der aber auch Essays geschrieben hat und Journalist war, aus dem Essay Rückblicke auf den Spanischen Bürgerkrieg, den Heike Holtsch übersetzt hat. Und das Ganze geht so. Vielleicht misst man dem Erinnern heute zu viel Wert bei und dem Denken nicht genug. Erinnern ist ein ethisches Handeln, es hat schon an sich einen ethischen Wert. Die Erinnerung ist, so schmerzlich dies sein mag, das Einzige, was uns mit den Toten verbinden kann. Deshalb ist der Glaube an den Wert des Erinnerns tief in uns verankert. Wir wissen, dass wir sterben werden und betrauern jene, die, wenn die Dinge ihren gewöhnlichen Gang gehen, vor uns sterben werden. Großeltern, Eltern, Lehrer, ältere Freunde. Herzlosigkeit und Vergesslichkeit gehören, so scheint es, zusammen. Wo es jedoch um das Erinnern über die sehr viel längeren Zeitspannen kollektiver Geschichte geht, werden die von der Geschichte ausgehenden Signale widersprüchlich. Es gibt einfach zu viel Ungerechtigkeit auf der Welt. Und zu viel das noch. Und zu viel Erinnerung verbittert. Das ist der letzte Satz.
Am Anfang dachte ich, es ist Susan Sontag. Aber der letzte Satz sagt doch Orwell. Also ich weiß es nicht.
Es ist, oder möchten Sie noch ein bisschen deuteln?
So viel Ungerechtigkeit. Na, Sonntag.
Richtig, genau.
Yes.
Es ist so ein Sonntag. Yes. Ein Essay, der Sie auch im Moment beschäftigt und der, jetzt hat sich dieses Zitat sehr um Erinnerung gedreht, der aber ja tatsächlich sich um Fotografien oder auch Kunst rund um Krieg und Gewalt nachdenkt. Ne? Also was hat das für eine Geschichte? Was bewirkt das? Dass ihr auch darüber nachdenkt, dass man ja immer noch glaubt, dass der Krieg sich abschaffen lässt, wenn man eben diese Grauen auf diesen Fotos sieht und dann dadurch in der Weltgemeinschaft irgendetwas vielleicht angestoßen werden würde, aber dass das eben auch nicht der Fall ist. Was beschäftigt? Es gibt ja auch ein Essay von Ihnen, ne, der sich rund um Fotografien und Gewalt und Krieg dreht in dem Essayband. Aber genau, was hat da in Ihnen nachgehalten bei Susan Sontag?
Sie war auch, das ist auch so eine Autorin, die wichtig geworden ist nach der Invasion. Obwohl ich nicht sagen kann, dass ich ihre Werke jetzt wieder von Anfang bis Ende gelesen habe. Es war einfach wichtig, sie als Autorin dabei zu haben. Keine Ahnung, es ist eine Verschwörung fast. Irgendwie habe ich mich sehr wohl gefühlt, wenn ich ein Buch dann öffne von ihr, lese ein paar Seiten und dann oder denke daran, was sie geschrieben hat, auch über Sarajevo zum Beispiel, Warten auf Hodo in Sarajevo, wo sie dann gefahren ist und hat eben alle andere auch dazu bewogen, warum fahren Künstler nicht nach Sarajevo, um zu sehen, was dort passiert. Weil man eben diese Präsenz haben muss. Sie war sehr engagiert. Sie war eine extrem engagierte Frau, das schätze ich. Keine einfache wahrscheinlich. Es gibt auch einen sehr schönen Roman von Núñez, Sigrid Núñez, Semper Susan, glaube ich. Semper Susan. Ein schmales Buch, aber sehr schön über sie. Das Leiden anderer betrachten wurde, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren schon während des Krieges auf Ukrainisch übersetzt. Und das hat mich auch total berührt, dass solche Texte im Moment wichtig sind für die Ukraine. Und ich glaube, dass der Sohn von Susan Sontag war oft in Kiew, soweit ich weiß. Ich habe ihn nicht getroffen, aber er war in Fanclub in der Ukraine, also in Kiew, und öfter. Also für ihn scheint es auch wichtig zu sein, vor Ort zu sein, ja, und das alles mit eigenen Augen zu betrachten, weil eben die Fotos oder sogar Videos täuschen können, natürlich. Und ich glaube, dass die Ukrainer das anders verstehen jetzt, das Leiden anderer betrachten. Sie das ist schon ein bisschen ein Vorwurf an die Welt. Also die Welt betrachtet jetzt, wie die Ukraine leiden, praktisch live. Man kann das live beobachten und total hilflos, also keiner kann was machen. Und das ist ein seltsames Gefühl, ja, dass du verurteilt bist. Du hast keine andere Wahl. Du musst da bleiben und kämpfen und töten und sterben selbst. Und die Welt sieht das alles live. Erinnern Sie sich an die Fabrik Azov in Mariupol?
Ja, ja.
Die ganze Welt hat das beobachtet, was geschah mit diesen letzten Soldaten dort in den Kellern und wie tapfer sie waren und mehrere Tage, also Monate, glaube ich. Ich habe jetzt auch, für mich die Zeit war sehr verzerrt damals. Also es ist schon also irre, dass das überhaupt möglich ist. Früher natürlich gab es schreckliche Sachen, also fanden schreckliche Sachen statt. Aber man hat davon erst später erfahren. Und hier erfährt die Welt gleichzeitig die Sachen oder fast gleichzeitig. Also was zu erfahren ist, natürlich gibt es Sachen auch in Russland, wovon wir keine Ahnung haben, was geschieht jetzt gerade in Russland oder auf den okkupierten Territorien. Das werden wir wahrscheinlich schon viel später erfahren.
Mhm.
Und aber diese Sachen, also diese oder zum Beispiel der Film von also 20 Tage in Mariupol Tschernow. Das ist auch ein was für ein Heldentat war, das dort zu bleiben und diesen Film zu machen,
ja. Ja.
Damit man nicht später sagt, das ist nicht wahr. Das ist so wichtig, gegen die russische Propaganda zu arbeiten, indem man, weil was sie machen, sie verzerren die Wahrheit. Sie sagen, ja, vielleicht gab es nicht. Ja, und wenn du keine Belege hast, du kannst das nicht widerlegen. Es ist immer möglich, die Wahrheit zu leugnen.
Mhm.
Und indem man feste Fakten hat, dann kann das nicht mehr siegen, also diese Lüge. Russlands oder Aggressors. Die Aggressoren machen es immer gleich, nicht? Sie täuschen und sie tarnen. Ich zitiere jetzt Martin Pollack zum Beispiel, ein Autor, der auch leider verstorben ist, kürzlich, ein sehr wichtiger österreichischer Autor, der auch sehr viel über die Täter, auch über seinen eigenen Vater geschrieben hat. Der Tote im Bunker, eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe.
Mhm.
Eben zurück zu Susan Sonntag noch, letzter Satz. Es ist eben wichtig, warum du das betrachtest. Also so wie, wenn ich es richtig verstehe. Wenn du ein Foto siehst, wo Menschen leiden, Kinder leiden, was ist das? Also Empathie, es ist zu wenig. Also was bedeutet deine Empathie? Das ist, also mit welcher Intenz du dieses Foto betrachtest. Das ist eben doch ethische Frage. Man sieht, wie einfach ist das eigentlich zu manipulieren mit gesellschaftlichen Meinungen, auch mit Hilfe von Fotos oder Videos. Und es ist immer die Frage, wie man das, es ist eine Arbeit jeden Einzelnen, itself, ja. Man muss wirklich, ich weiß nicht, was man muss.
Ja.
Ich weiß nicht, was man, aber, ja.
Und, vielleicht lassen wir es einfach so stehen in dieser eigenen, nehmen wir es als offene Frage was würden Sie sagen, wie ist es mit George Orwell, der ja sowohl Journalist als auch Autor war, wie auch Sie journalistisch immer gearbeitet haben? Wie ist es mit seinen Essays?
George Orwell ist genauso wie Susan Sonntag, einfach ein Engel, den ich sehr gerne bei mir immer trage. Interessant ist, dass ich natürlich das in der Schule gelesen habe, aber eher so wie ein Märchen empfunden. Ich habe mich mit Orwell wenig früher, also in meiner Jugend, wenig beschäftigt und auch durch einen Zufall in den letzten Jahren wieder entdeckt. Und ich finde ihn einfach genial. Es ist einer der wichtigsten, also der deutlichsten, der richtigsten Autoren, die ich gelesen habe, jeder Satz in seinen Essays ist wahr. Und das ist sehr selten. Man hat das wirklich sehr selten. Man glaubt ihm sofort, weil es so einfach wahr ist. Ja. Und auch diese Reise durch Ruinen, als er diese Reise unternommen hat nach Deutschland und Österreich, 45. Also das ist, die Essays sind brillant. Und die Rache ist sauer, heißt ein Essay aus diesem Buch. Oder er beschreibt zum Beispiel, als sie nach Berlin gekommen sind, er und ein Belgier, der die ganze Familie verloren hat im Krieg, und er hasste Deutschen. Und er ist gekommen und dann lebte er bei einer deutschen Familie und hat sich befreundet mit denen, 45. Und dann hatte Orwell erzählt, und ich habe heute einen toten Menschen gesehen, also getöteten Deutschen auf der Brücke gesehen, und das hat mich so total zutiefst erschrocken. Und ich habe verstanden, das Krieg ist einfach tot und keiner hat was dafür. Und dann schreibt Orwell, ja, also er hat danach wirklich sich befreundet mit diesen Deutschen, mit der Familie, und ist andere, als anderer Mensch weggefahren aus Berlin. Und dann hat Orwell gesagt, okay, wenn er von einer anderen Seite Berlins einen Haufen von Millionen von toten Juden, jüdischen Körper gesehen hätte, dann wäre sein Urteil anders. Und das hat mich auch total, also es gibt ja keine Antworten, keine feste Antworten. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich gibt etwas, was immer wahr ist. Wenn ein Auto das lässt, diese schmale Öffnung, schließt nicht die Tür vollkommen, sondern so lässt immer diese schmale Öffnung, wo man auch eine Möglichkeit, etwas anderes vorstellen kann. Das ist für mich wahr.
Ich habe dieses Zitat von Susan Sontag auch ausgewählt, dass ja nochmal losgeht mit, vielleicht misst man dem Erinnern heute zu viel Wert bei, weil ich auch kurz auf ihren Roman Blauwall der Erinnerungen zu sprechen kommen wollte, der ja 10 Jahre alt ist, und ich weiß gar nicht, wie nahe ist er Ihnen noch, aber ich fand ihn auf eine Weise auch unglaublich heutig, ne, weil er, das vielleicht kurz erzählt, er verwebt 2 Erzählebenen miteinander. Das eine ist die Ich-Erzählerin, die Panikattacken hat, die Angst Attacken hat und die von ihrem Leben erzählt, und das andere ist die historische Ebene über Wjatscheslaw Lipinski, der 1882 bis 1931 gelebt hat, Historiker, Publizist, der aber ganz viel daran gewirkt hat, wie die Ukraine unabhängig werden kann, wie die als eigenes Land gedacht werden kann. Und da gibt es ein Zitat, darf ich das kurz lesen? Die Zeit ist ein gigantischer Blauwal, sie verschluckt mich mit all meinen Gedanken, Ängsten und Erinnerungen. Doch um satt zu werden und funktionieren zu können, braucht sie unzählige wie mich, Milliarden winziger, kaum sichtbarer Welten. Das Erinnern ist mein Luxus, heißt es da. Deswegen musste ich auf jeden Fall an Sie denken bei diesem Zitat, weil es hier ja auch um so ein mehrfaches Erinnern im Roman geht.
Ja, Erinnern ist nicht nur Luxus, natürlich. Aber alles andere ist möglich. Diesen Roman kann ich nicht mehr ertragen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe sehr viel über diesen Roman gesprochen oder sprechen müssen. In der Ukraine zuerst, dann auf Deutsch, dann auch einige Male auf Englisch. Und immer wieder muss man, also je nachdem, mit wem man darüber spricht, mit welchem Auditorium, Publikum, erzählt er andere Sachen, erklärt er andere Sachen. Mhm. Vor allem aber ist der Roman für die Ukraine geschrieben, also es geht natürlich viel um Erinnerung und vor allem über das Vergessen. Ja. Ich glaube, dass Erinnerung ist tatsächlich viel zu viel manchmal beschäftigen wir uns mit der Geschichte. Auf der anderen Seite haben wir keine andere Wahl. Es ist eine Falle eigentlich, wenn so viel vergessen wurde, aber natürlich war das nicht vergessen aus Luxus, aus gutem Leben, sondern es wurde verdrängt oder es wurde ausradiert. Es wurden Menschen getötet, die das erinnern konnten. Und es geht ums Verschwinden eher als ums Vergessen. Und weil Vergessen ist ein natürlicher Prozess. Es ist normal, Dinge zu vergessen. Wir können nicht alles in unserem Gedächtnis beibehalten. Aber vor allem, wenn es um viel Gewalt geht, wenn in der Geschichte viel Gewalt ging, geschah, ist das Erinnerung ist eine Art Exorzismus. Wahrscheinlich eine Art, eine Entschuldigung zu sagen. Oder diese unschuldigen Toten, Getöteten, Ermordeten einfach irgendwie wieder zu erinnern und sagen, bitte, also wir wollten, dass es uns leid tut, ja. Weil ich glaube, dass eine, also so Massengewalt geschieht, etwas, sie ist wahrscheinlich wie eine Atombombe irgendwo weg zu, auszuwerfen. Es ist genauso, also Verderben des Landschaftes, der Gesellschaft, des Landes, alles. Und ich bin auf einer solchen verdorbenen, kontaminierten, ich werde wieder Martin Pollack denken, er hat ein Buch geschrieben, Kontaminierte Landschaften. Ich bin da geboren und ich war glückliches Kind. Also natürlich nicht so glücklich, aber ich hatte eine glückliche Kindheit und ich hatte keine Ahnung, was da früher geschah in diesem Dorf oder in dieser Stadt, wo ich gelebt habe. Und es wäre so schön, das auch nie erfahren zu müssen. Aber irgendwann kommt die Zeit, dass das nicht mehr möglich ist. Erstens, du fängst selber an, Fragen zu stellen, weil du genug Distanz gehabt hast, so genau wie Cevat Karahasan zu seinem Krieg. Ich als dritte Generation zum Beispiel in den 90er Jahren habe viele Fragen gestellt, meinen Eltern und meinen Großeltern vor allem, über den Zweiten Weltkrieg und auch früher über Holodomor. Und ich hatte diese Kraft. Es war für mich einfach, weil ich keine emotional nicht mehr so ein Opfer war. Was nicht der Fall war mit meinen Großeltern oder meine Eltern sogar. Sie haben auch nie wirklich Fragen gestellt. Und es ist normal für eine menschliche Psyche. Aber also das ist das eine, wenn man beginnt zu erinnern, was nötig ist, und um das zu bearbeiten, diese Traumata, die bestimmte Gesellschaft, Community erlebt hat oder bezeugt hat, zum Beispiel wie die Ukrainer bezeugt haben, den Holocaust, auch manche teilgenommen haben am Holocaust, aber ich glaube, Großteil haben einfach gesehen und nichts getan haben, weil sie selber Angst hatten. Ja, wie wissen wir, dass es geht? Und jetzt, aber es gibt auch einen anderen Prozess. Wenn wir nicht erinnern, wenn wir nichts machen mit dieser Gewalt in der eigenen Geschichte, dann kommt diese Gewalt erneut zurück. Mhm. Nicht bestraft, nicht anerkannt, nicht besprochen, kommt dieses Böse zurück. Auf jeden Fall, das wissen wir jetzt. Ja. Und ich bin natürlich nicht gläubisch und nicht esoterisch, aber daran glaube ich schon sehr, dass wenn man die Massengewalt ohne Strafe lässt, geht das weiter. Mhm. Ich war schockiert als ukrainischer Kriegsgefangene und Menschenrechtler Maxim Butkevich, der nach 3 Jahren, glaube ich, oder ich erinnere mich nicht, wie lange war er in der Gefangenschaft. Als er zurückgekommen ist, hat er viele, viele Interviews gegeben. Mhm. Das habe ich bewundert, wirklich, wie stark ein Mensch sein soll, der das alles ganz ruhig erzählt, was ihm geschah, schreckliche Dinge. Aber dann hat er in einem Interview gesagt, dass dieser Offizier, der ihn gequält hat, vernommen hat, er war genau der gleiche, der seinen Großvater 1938 getötet hat. Also das war genau das Gleiche, die gleiche Situation, diese gleiche ungerechte irgendwo Keller oder also ohne jegliches Anerkennung des Rechtes einfach sind gekommen. Sie nehmen dich fest irgendwo in einem schmutzigen schwarzen Loch. Sie werden dich quälen, sie geben dir Strom an deinen Genitalien und alles Mögliche. Und dann geben sie dir diese Zettelpapier, wo du die Lüge unterschreiben sollst, wie dass du mit allem einverstanden bist. Du bist Terrorist, du hast das und das getötet, den und den getötet. Alles machst du. Also, und er hat gesagt, dass das das Gleiche war, was sein Großvater getötet hat. Und das nur bestärkt hat, diese Gedanke, dass das Unbestrafte weiter wuchert. Mhm.
Ja, wenn auch für Sie Blauwalder Erinnerungen weiter weggerückt ist, mag ich es dennoch allen, die zuhören, sehr ans Herz legen, weil man, finde ich, auch trotzdem viel erfährt über die Geschichte der Ukraine und
aber wissen Sie, warum ich jetzt in Chernivtsi bin?
Ja, nee, sag
ich nicht. Ich werde ein Buch präsentieren, das ist Neuauflage von meinen zwei fast ersten Büchern vor 20 Jahren. Also diese Bücher sind 20 Jahre alt. Und sie sind jetzt neu aufgelegt und in einem Buch, und das Buch ist ein Kunstwerk mit so wunderschönen Bildern auch drin.
Ja.
Und das ist das schönste Buch, das ich je hatte. Und 20 Jahre nachher quasi. Und ja, das ist so schön und rührend, das jetzt zu sehen, dieses Buch und diese Texte, wie offen, wie glücklich ich damals noch war.
Ja.
Wie wuchtig oder so habe ich mit Realitäten gespielt in diesen Texten.
Ja.
Das ist eine eben rührende
Geschichte. Ein schöner Anlass.
Ja.
Quiz. Wir kommen zur zweiten Quizfrage. Du, lieber Atem, kannst jetzt auswählen, ist das folgende Zitat. Entweder aus dem Roman Der Anschlag von Stephen King, also dem Klassiker der Horror- und Spannungsliteratur, der im Original, im englischen Original die Zahlen 11, 22, 63 trägt, weil es nämlich um einen Zeitreisenden geht, der zum Attentat von John F. Kennedy zurückreist. Oder aber ist das vom bulgarischen Autor Georgi Gospodinov, Zeitzuflucht heißt das auf Deutsch, hat Alexander Sitzmann übersetzt und führt in eine Klinik für Vergangenheit. Und das auch noch gesagt, Stephen King hat Wolf Bergner übersetzt.
Ja,
das ist sehr tückisch, mal solche Fragen zu stellen. Ja, immer wieder mal so Zeitprobleme.
Genau, Zeitprobleme zusammengebracht. Ich lese mal vor. Im Deutschen klingt so. Keine Zeit gehört dir, kein Ort ist dein. Das, wonach du suchst, sucht nicht nach dir. Jenes, wovon du träumst, träumt nicht von dir. Du weißt, dass etwas an einem anderen Ort und in einer anderen Zeit dein gewesen ist. Deswegen durchstreifst du ständig vergangene Räume und Tage. Doch wenn du am richtigen Ort bist, ist die Zeit eine andere. Wenn du in der richtigen Zeit bist, ist der Ort verschieden, unheilbar.
Надто складно, оскільки Кінг теж іноді міг вдаватися до...
Ja, das ist eine sehr komplizierte Frage. Das ist sehr kompliziert, mal also, weil King ebenfalls mal der Philosophie nicht fremd war oder den philosophischen Ausführungen nicht fremd war. Ich habe glücklicherweise oder vielleicht überraschenderweise mal also beide Werke gelesen, mal also das von King mal etwa vor anderthalb Jahren mal so, also das von Gospodinov mal so vor anderthalb Jahr, aber kann sagen, dass ich von beiden Werken hatte ich wenig mal so also dann im Kopf habe. Also daher würde ich mal einfach mal so sagen, das wäre vielleicht doch mal so Zeit und Zuflucht.
Sehr gut, sehr richtig.
Фух, тепер мені можна їхати в Баден-Баден грати в рулетку.
Gott sei Dank, jetzt kann ich mal nach Baden-Baden mal so ein Glücksspiel machen. Genau. Wenn ich mal so erraten kann.
Sehr gut, sehr gut. Ja, spannend zu hören, dass er die beiden Romane gelesen hat. Über Stephen King hat er erzählt im Vorfeld mir, dass er da einiges gelesen hat, dass du, lieber Atem, da einiges gelesen hast und auch Gospodinov. Wie, also ich fange mal so rum an. In Nullpunkt erzählst du ja auch immer wieder, dass es irgendwie wenig Zeit war zum Lesen, weil der Kopf irgendwie immer woanders hingegangen ist. Aber zum Schreiben war Zeit. Und deswegen, das wäre ich neugierig. Du als Schriftsteller, wie geht es dir in diesen Kriegszeiten? Wie kommst du zum Lesen? Wie kommst du zum Schreiben? Empfindest du, dass die Worte irgendwie noch diese Ausdruckskraft haben, all das, was im Moment passiert, auszudrücken? Oder ist es tatsächlich auch vielleicht eher ein Ort, wo man tatsächlich zur Ruhe kommt im Schreiben? Wie geht es dir da?
Коли я був у бойовому підрозділі, я не міг ні читати, ні писати.
Ja, wenn man also in einer Kampfeinheit dient, also dann hat man wirklich meine also kaum Zeiten zum Lesen oder weder zum Lesen noch zum Schreiben. Also ich meine, das Schreiben mal so im künstlerischen Sinne. Ich meine nicht mal so dann kurze Texte oder Artikel oder Essays mal so für verschiedene Medien, die ich mal so sehr oft geschrieben habe. Das meine ich nicht. Aber das Schreiben im künstlerischen Sinne, da ist einmal absolut unmöglich. Zu lesen geht es ja noch einigermaßen. Es ist schon möglich, wenn man etwas Freizeit hat, wenn man etwas freien Kopf dafür hat, um etwas aufzunehmen. Also dein Kampfeinsatz dauert auch mal so nicht ewig, mal so. Dann wird man so für eine oder zwei Wochen zum Beispiel zurückgesetzt, um sich zu erneuern, um sich auszuruhen, und dann kann man schon mal durchaus lesen. Aber zum Schreiben kommt man da ohnehin nicht. Auch jetzt, wo ich in Kiew diene, also finde ich kaum Zeit zum Schreiben. Ich habe zwar mal 30 Tage Urlaub im Jahr, und in diesen Tagen mal also gehe ich ins Dorf. Wir haben eine Datscha 30 Kilometer von Kiew entfernt, und da bitte ich meine Familienangehörigen, mich für zwei Wochen wirklich in Ruhe zu lassen, damit ich mich auf meine Texte komplett konzentrieren kann. Dann kann ich mal schreiben, je nachdem, woran ich arbeite.
Коли я писав точку нуль, а я її частково писав в 15-16 роках під час своєї першої війни, тоді ще це.
Also in den Jahren 15-16, also da war der Krieg zwar nicht so intensiv wie jetzt, und also aber auch damals mal also habe ich nicht gelesen oder fast kaum gelesen, weil die Wirklichkeit mal also für mich viel attraktiver war. Also die Wirklichkeit, die ich beobachten konnte. Neue Menschen, neue soziale Rollen, neue Psychotypen. Also das war für mich mal wirklich sehr beeindruckend. Und daher wollte ich mal so meine neuen Erfahrungen mal also dann zu Papier bringen. Und dann hatte ich mal doch Zeit gefunden, um das Ganze zu beschreiben. Aber zum Lesen war ich auch fast kaum Möglichkeit da. Jetzt ist gerade umgekehrt. Jetzt lese ich mehr als schreibe, obwohl ich eigentlich wiederum anders sein musste.
Ich habe ja das Gefühl, dass die Zeit in seinem Werk insofern auch eine Rolle spielt, dass es natürlich mehrere existenzielle Einschnitte im Leben gab, natürlich durch die russischen Angriffe. Es gibt in Nullpunkt, ich mag das gerne zitieren, weil ich das so eine wichtige Stelle finde, ein Zitat, in dem auch eben dieser Begriff Nullpunkt vorkommt. Ich lese einmal vor, Artem: Die Welt um dich herum besteht nur aus Fragmenten. Der Weg, der Unterstand, die Einheit, das Feld. Alles übrig ist überflüssig. Annullierung, Entwertung. Anscheinend ist es auch die beste Zeit, sich der prallen Kraft des Lebens zu stellen und sicher Möglichkeit des eigenen Todes bewusst zu werden, alles überflüssige Abstreifen, das sich im Laufe der Jahre in der Finsternis aufgetürmt hat, in einer kompakten und bequemen Finsternis, die ich mir selbst geschaffen hatte und an die ich glaubte, das ist der Nullpunkt, der Knackpunkt, wenn die dünne Haut der Täuschung aufplatzt und mich von Gedanken, Gefühlen und Wünschen befreit, die Loslösung von sich selbst, die Erlöschung von Abhängigkeiten, vom Unrat der Welt, die rituelle Schur, eine Tonsur, durch die ich zu einem neuen Wesen wurde, das ich unter anderen Umständen niemals geworden wäre. Das ist das eine aus Nullpunkt und ich schicke gleich hinterher Atem, da ein Zitat relativ am Anfang jetzt eben von deinem neuen Buch, das heißt Verkleidungsspiel, das hat Evgenia Lopata übersetzt und das setzt eben ja 2022 ein in der Nacht, in der Kiew angegriffen wurde von Russland und da heißt es, es war die erste Nacht der großen Invasion, unerbittlich und dunkel, die dunkelste meines Lebens. Der Atem geriet aus dem Takt, in den Schläfen pochte es dumpf und unbekannte Panikattacken wechselten sich ab mit einer hinterhältig meditativen Klarheit der Katastrophe. Der Roman heißt ja Verkleidungsspiel und er setzt eben, wie gesagt, im Februar 22 ein. Was meint hier Verkleidungsspiel?
Ja, also diesen Namen habe ich meinem früheren Essay entnommen, also das ich im Sommer 21 geschrieben habe und die genau so hieß, mein so Verkleidungsspiel. Also da ging es darum, dass ich bei der Großmutter meiner Frau einmal mal eine Militärtasche gefunden habe und da gab es mal so diese Uniform. Also ich habe mir diese Uniform angezogen, anprobiert, meine so, und bin dann sofort zum Gedanken gekommen, dass ich meine so keine Uniform meine so überhaupt mal tragen möchte. Aber dann kam es meine so dann gerade zu der groß angelegten Invasion, zum großen Krieg und ich musste wieder meine so die Uniform, ich musste mir wieder meine so die Uniform anziehen, und zwar für ein Jahr. Und nach einem Jahr ging ich mal so dann wieder in das Hinterland und musste wieder keine Uniform tragen. Und so kam es immer hinterher mal so zum Verkleiden. Ne? Einmal so und daher kommt mal so der Name, der Name Verkleidungsspiel. Es ist an sich mal so kein Roman. Also von der Struktur her ähnelt er sehr mal so dem Punkt Null, weil es hier gerade oder genau auch mal um verschiedene Betrachtungen, verschiedene Überlegungen von mir geht.
Ja, das Buch soll auch tatsächlich im kommenden Jahr auf Deutsch erscheinen. Das ist gut, das ist gut, dass du, Atem, das sagst, weil das habe ich mich auch gefragt, wie autobiografisch ist auch Verkleidungsspiel, weil es gibt immer wieder auch so Distanzierungsmomente, in denen es heißt, der Erzähler sagt, der Autor beschreibt, also ne, wo nicht mehr das Ich erzählt, sondern es wie so eine Distanzierung hineinkommt. Und da habe ich mich gefragt, wie kommt das?
Це свідоме бажання було трішечки зробити дистанцію і, власне, і писалося все через...
Ja, das war ein bewusster Wunsch, etwas auf Distanz zu gehen. Diesen Text habe ich nach anderthalb, zwei Jahren geschrieben, nach den Ereignissen, die in diesem Text beschrieben werden. Wissen Sie über oder weißt du über gewisse Ereignisse ist es schreibt man lieber mal so, wenn man ein paar Schritte seitlich macht oder die Sachen mal so etwas von Seiten sich mal so anschaut, vom Krieg schon mal ganz zu schweigen. Und ich habe dabei meine Notizen, meine Tagebücher gebraucht, meine öffentlichen Tagebücher, die ich zum Beispiel mal so in den sozialen Medien führte. Also ich wollte mal wieder rekonstruieren, was ich damals gefühlt habe, wer alles mal so an meiner Seite war. Und zwei Jahre Distanz ist schon mal dafür gut. Und aus der Distanz sieht man das natürlich etwas mehr. Also, und kann es anders, etwas anders sehen und mehr verstehen.
Eine letzte Frage, bevor wir zur dritten und letzten Quizfrage wiederum kommen. Mein Gefühl ist in beiden Büchern, die ich kenne, in Nullpunkt und in Verkleidungsspiel, dass du, Artem, sehr, ich nenne es jetzt mal, schonungslos bist. Ne? Also du bist schonungslos dir gegenüber und auch allen, die um dich herum sind, schaust du drauf. Mich würde noch interessieren, weißt du, wie schaust du auf den Menschen? Hast du irgendwie so ein bisschen was wie die Hoffnung in den Menschen an sich verloren? Oder sagst du, da ist auch immer noch irgendwie eine Hoffnung in den Menschen da, nach dem allem, was du gesehen und erlebt hast?
Ja,
also die Hoffnung, die gibt es doch immer. Ne? Also, aber also ich beschreibe die Leute so, wie ich sie sehe, so wie ich sie auch empfinde. Und dann gibt es auch sicherlich gewisse Grenzen. In vielen Fällen geht es mal so um reale Menschen, die entweder noch leben oder schon nicht. Dann geht es mal so um die Erinnerung meiner so an diese Menschen. Ich kann zwar meine so schonungslos zu mir selbst sein. Ich kann mich selbst meine so bis auf kleinste präparieren. Aber in Bezug auf die anderen versuche ich immer vorsichtig zu sein. Also weil jeder Mensch natürlich seine Emotionen, seine Gefühle hat, meine so, und im Umgang mit der Seele eines anderen ist wirklich meiner so eine große Vorsicht geboten.
Quiz. Wir wollen aber auch noch mit einem dritten kurzen letzten Quizfrage auf das zu sprechen kommen, was Sie jetzt auch im Moment als Herausgeberin machen. Deswegen darf ich noch ganz kurz, ganz schnell, weil die Zeit schon so vorangeschnitten ist, geschritten ist, eine kurze Verse vorlesen und Sie fragen, ob das zum einen von Georg Trakl ist, den sicherlich viele als expressionistischen Dichter kennen, oder aber von Taras Schwetschenko. Flieg, mein Lied, meine wilde Qual wird ein Buch heißen, das jetzt herauskommt, Dicht und Selbstzeugnisse in der Reihe Ukrainische Bibliothek, den Sie herausgeben, zusammen mit Claudia Date und den Beatrix Kersten übersetzt hat. Die Verse gehen so. Jene hohen Gräber stehen schwarz wie Berge, erzählen verstohlen von Freiheit, nur den Winden im Felde. Die Zeugen der Großväter Ruhm besprechen sich mit dem Wind und es schwingt der Enkel die Sense, wobei er sie besingt.
Schewtschenko.
Ja.
Ich habe die Texte lektoriert.
Sehr gut, ja. Das war sehr oft gelesen.
Ja. Schön, oder?
Sehr schön, sehr schön. Und ich dachte aber, ich kann es mit Georg Trakl, vielleicht könnte ich Sie in die Verwirrung führen, weil sein Gedicht Kodek endet ja auch mit den ungeborenen Enkeln und Trakl kommt auch kurz im Blauwald der Erinnerungen vor. Deswegen dachte ich, vielleicht schaffe ich es, aber ich dachte es schon, dass Sie so tief drin sind. Aber erzählen Sie doch unbedingt noch von dieser ukrainischen Bibliothek, die jetzt losgeht, weil mir es auch so in der Vorbereitung so ging, dass ich dachte, viele dieser Namen, die Sie auch in dem Roman Blauwald der Erinnerungen nennen, ist überhaupt gar nicht übersetzt oder nicht bekannt oder wie auch immer. Und da ist irgendwie so eine große Leerstelle der ukrainischen Literatur im deutschsprachigen Bereich. Und deswegen glaube ich, ist das unglaublich grandios, dass das jetzt beginnt und losgeht. Vielleicht mögen Sie dazu ein bisschen was erzählen zu diesem Projekt.
Es ist nicht so wenig übersetzt wurde, wenn man über die Gegenwartsliteratur spricht. Mhm. Im Deutschen gibt es schon einige Bücher von vielen meinen Kolleginnen und Kollegen. Allein von mir sind es schon, ich weiß nicht, 4 Bücher oder 5 sogar.
Aber historisch so ging es mir schon so, dass da
absolut ist
weniger da.
Und das war mir klar, das wurde mir klar auch so nach einem Jahr. Also ich glaube, die Idee kam im Februar 23, als ich verstanden habe, egal was ich erzähle dem deutschsprachigen Publikum, gewisse Sachen bleiben ihnen trotzdem fern, weil sie es nicht wissen, weil es nicht übersetzt wurde aus der klassischen ukrainischen Literatur oder Philosophie, Geschichtsschreiben. Das alles existiert einfach schlichtweg nicht auf Deutsch. Und wenn, dann sind das irgendwelche hobbymäßige Ausgaben. Ja, die, also die ukrainische klassische Literatur ist zum ersten Mal wirklich in einem guten Verlag in Deutschland veröffentlicht. Das ist wirklich eine historische Sache. Also die ukrainische Kultur entstand quasi in den Köpfen von vielen in Deutschland, als würde sie 1991 quasi entstanden, geboren, und älter sind wir nicht. Und dabei gibt es in der Ukraine eine große, also zumindest 300 Jahre. Ich habe entschieden, mit Taras Schewtschenko zu beginnen, nicht früher gehen, weil die Texte aus 18. Jahrhundert zum Beispiel sollten schon wahrscheinlich irgendwie an den, also mit Hilfe von Universitäten gemacht werden. Ich habe auch sogar mit Taras Schewtschenko öfter gedacht, weil es meine Blut gekostet hat und allen, die mitgearbeitet haben, fast ein Jahr, dass ich das unterschätzt habe, natürlich, die Ausmaß der Arbeit, weil man nicht einfach übersetzen soll, was Beatrix Kersten hervorragend gemacht hat, sondern man muss das auch kontextualisieren, man muss das erklären. Es ist doch 19. Jahrhundert und viele Sachen sind einfach nicht bekannt oder bekannt aus russischen Quellen. Und die stimmen einfach nicht, weil sie imperial geschrieben wurden. Und dieses Buch ist, ich nenne dieses Buch eine antikoloniale Bombe. Man wird wirklich erstaunt, dass solche Stimmen gab's im Russischen Reich mitten 19. Jahrhundert. Wir haben nicht nur Gedichte übersetzt. Ausgewählt hat diese Gedichte Juri Andruchowitsch und er ist der Herausgeber des Bandes. Weil die Idee war, dass Gegenwartsautor oder Autorin quasi stellt seinen oder ihren Voran da, also vor, und schützt quasi, also erzählt darüber, schreibt auch Vorwort oder wählt die Texte aus. Und Juri Andruchowitsch hat das gemacht bei Schewtschenko und wir haben auch aber seine Tagebücher zum ersten Mal auf Deutsch übersetzt. Und diese Tagebücher sind brillant, genial. Also sie wurden ursprünglich auf Russisch geschrieben. Taras Schewtschenko hat Gedichte auf Ukrainisch geschrieben und Tagebücher auf Russisch. Und deshalb war ich, also wahrscheinlich in der Schule habe ich die Texte nicht gelesen, also die Tagebücher. Aber wahrscheinlich war ich auch zu jung dafür. Ich würde es nicht verstehen. Jetzt liest man das gegenwärtig. Also man liest die Texte, als wäre es jetzt. Also es ist unglaublich, wie aktuell diese Texte bleiben. Es ist auch traurig, dass Nationaldichter immer noch aktuell bleiben, was Juri Andruchowitsch in seinem Vorwort geschrieben hat. Dass wir zum Beispiel Goethe, es wäre schon gut, dass diese Nationaldichter gehen irgendwo in den Parnass leben oder dort, wo sie gehören, wissen Sie? Und nicht auf die Barrikaden. Und Taras Schewtschenko bleibt immer auf den Barrikaden in der Ukraine. Es gibt, diese Reihe hat 8 Bände.
Okay, das wollte ich gerade noch fragen.
Genau, das ist auch wichtig, weil es geht ja nicht um ein Buch. Natürlich, jedes Buch ist wichtig, aber noch wichtiger ist mir das ganze Projekt, dass es groß gemacht wird. Also als Vorbild war für mich die polnische Bibliothek und die tschechische Bibliothek, die auch gab's also 31 Bände. Die polnische Bibliothek war natürlich ein großer Erfolg, das war über 50. Wände, das werden wir nicht schaffen. Aber es ist immerhin, wir fangen an, kleiner. Und ich bin total glücklich, dass das trotzdem dass wir das geschafft haben. Dieses Projekt hat extrem viele Freunde bekommen, extrem. Anderes wäre es nicht möglich. Ja. Ich alleine würde es nie schaffen, auch wir zu zweit. Also ich und Claudia Date, die eine der besten ukrainischen, also Übersetzerin aus dem Ukrainischen ins Deutsche. Also wir würden es nie schaffen. Und deswegen ist das so toll, dass so viele Menschen, also so viele Institutionen rundherum um dem Projekt da sind. Also toll. Die manchen verstehen, also die vielen verstehen, dass es wichtig ist, dass es da ist, diese Texte. Und ich hacke, also so habe schon die nächste Idee, dass man nicht nur Literatur, sondern auch Publizistik machen soll oder so alles. Also nicht, also Non-Fiction aus dem 19. Jahrhundert oder Ende, Anfang 20. Jahrhundert. dass wir diese Lücken wieder befüllen endlich.
Ja,
ich habe Lesya Ukrainka herausgegeben. Das ist eine ukrainische so feministische Autorin, Ende 19. Jahrhundert. Also diese Belle Epoque-Autorin. Sie ist gestorben ein paar Monate vor dem Ersten Weltkrieg. Also sie gehört wirklich zu dieser anderen, also der Welt von gestern, damit wir jetzt verknüpfen.
Genau. So schließen wir den Kreis, ja.
Genau. Und sie ist überhaupt nicht übersetzt, also nur manche ihre Dramen, die sie für Theater geschrieben hat. Und jetzt zum ersten Mal kommen ihre kurze, also Prosa, also Erzählungen. Und da bin ich auch sehr froh, dass wie das empfunden, also angenommen wird. Ich bin nur neugierig. Jetzt, ich habe meine Arbeit gemacht und die Übersetzerin Maria Weißenböck hat das gemacht. Und wir schauen halt, ob es Sinn hatte. Aber sehen Sie, wenn ich selber nicht schreiben kann, dann zumindest kann ich etwas zum anderes zum Lesen geben.
Sehr gut. Ich drücke für die Publikation ganz fest die Daumen, dass sie viel gelesen werden und viel Aufmerksamkeit erfahren. Und liebe Tanja Maljatschuk, 3 von 3 Quizfragen richtig beantwortet. Das möchte ich doch immer nochmal sagen.
Herzlichen Glückwunsch. Ich war immer solche so Streberin.
Aber vielen herzlichen Dank, dass Sie heutigen Mittag trotz all der Strapazen sich die Zeit genommen haben. Also tschüss, herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Quiz. Okay, wir kommen zur 3. und letzten Quizfrage, die in die Musik führt. Kann das jetzige Zitat, das ich auf Englisch vorlesen werde, entweder aus einem Song von Nick Cave sein, And the Bad Seeds, oder von Leonard Cohen? Okay, ich lese mal vor. Some go and some stay behind. Some never move at all. Girl in amber trapped forever, spinning down the hall. Let no part of her go unremembered, clothed across the floor. Girl in amber, lumber, stumber, shuts the bathroom door. The phone, it rings no more. The song, it's been since 1984. The phone, it rings no more. The song, it's been spinning now since 1984.
Nick
Cave. Der Refrain auch. And if you want to bleed, just bleed. And if you want to bleed, just bleed. And if you want to bleed, don't breathe a word. Just step away and let the world spin. You've got it.
Das war einfach.
Vielleicht magst du sagen, du hörst viel Musik und jetzt auch im jüngsten Roman Verkleidungsspiel kommt viel Musik vor. Was hörst du gern? Was hörst du in welcher Situation? Und vielleicht magst du uns zu Nick Cave und Leonard Cohen auch noch etwas erzählen.
Das erste Kapitel oder der erste Teil meines Buches, Verkleidungsspiel, so heißt er eben so, Musik für den Soldaten. Und aus dem zivilen Leben habe ich zum Krieg auch wirklich viel Musik mitgenommen. Und das war einigermaßen eine Brücke, wenn du möchtest, so ein Ariadenfaden, der mich auch dann zurück, aus dem Krieg in das zivile Leben führte. Also ich höre Musik immer wieder, wenn ich zum Beispiel alleine bin, wenn ich Auto fahre, wenn ich mal spazieren gehe, ist die Musik immer bei mir oder mit mir. Und wenn man auch im Krieg ist und viel Zeit in Einsamkeit verbringen soll, dann ist die Musik immer auch mit dabei und spielt eine große Rolle. Die Musik rettet in dem Sinne und verbindet dich mit dem Leben.
Vielleicht zitiere ich noch aus Verkleidungsspiel, da heißt es, doch mit der Zeit kehrt die Musik zurück als Heilung. Sie schenkt wieder Lebenslust, Sehnsucht, Erinnerungen. Der Erzähler hört wieder Anthony and the Johansons, J.J. Johansson, Leonard Cohen. Durch Musik beginnt er, sich selbst wieder als fühlendes Wesen wahrzunehmen, nicht nur als Körper im Überlebensmodus. Musik wird zu einem stillen Widerstand gegen das Grauen, zu einem inneren Beweis, ich lebe noch. Und bei mir geht's mit Nick Cave, der Song heißt Girl in Amber, aus dem ich zitiert habe, aus dem Album Skeleton Tree, der ist von 2016. Und das ist, glaube ich, einer mit der düstersten Alben und einer meiner liebsten Alben von ihm, weil der auch sich darum dreht, dass der eine Sohn von Nick Cave gestorben ist. Also das heißt, das Album kennst du, Artem, auch gut.
Ja, das war mal so dann die das beliebteste Album, das ich im Jahre 22 im Krieg mal so gehört habe. Dann kam aber später
Wild
auch noch dazu. Mhm.
Ich habe eine allerletzte Frage. In Verkleidungsspiel heißt es an einer Stelle, in diesem Krieg gibt es keine Gerechtigkeit, in dieser fleischigen Realität kann es keine Gerechtigkeit geben, wo Tausende sterben, kann es keine geben. Und ich würde zum Abschluss von dir, lieber Artem, noch dich fragen, worauf du hoffst, weil man ja immer wieder jetzt auf diesen Hoffnungspunkt von Friedensverhandlungen schaut. Gibt es etwas, was du dir von den Europäern erhoffst, was du dir von der Welt irgendwie erhoffst, dass es da an dieser Stelle einen Schritt weitergeht?
Ja, das ist sicherlich mal so die schwierigste Frage, die mich ebenfalls mal schon seit zwei Jahren des großen Krieges verfolgt. Ich kenne keine Antwort auf diese Frage. Also, weißt du, die Hoffnung, oft was zu hoffen, bringt sehr oft auch mal Enttäuschungen. Also die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich kann mich ganz sicher mal so mit ukrainischen Streitkräften rechnen. Nur auf sie kann ich mal wirklich fest hoffen. Also eben sie halten heute die Frontlinie, eben sie mal so dann halten heute den Feind an der Frontlinie und lassen ihn nicht weiter. Ob es mal so zu einer zu einem Wunder von Trump kommt, ob es dann wirklich irgendwelche Friedensgruppen mal so von aus Europa mal so eingesetzt werden, ob dann etwas anderes mal so vereinbart wird, mal so diese Sachen, ob die irgendwelche weitere Sicherheitsgarantien zustande kommen, also diese Dinge mal so möchte ich mal der Geschichte überlassen. Also im Moment habe ich keine weiteren Hoffnungen bis auf unsere Streitkräfte. Nur die Streitkräfte lassen mich noch auf etwas hoffen. Und noch zuletzt, alle sind schon müde von diesem Krieg. Also Zivile, Zivilisten, Soldaten, auch unsere Freunde im Westen, ebenfalls sehr viel leisten, und eine ungeheure Finanzlast tragen müssen. Auch der Feind ist schon von dem Krieg sicherlich müde, aber kann keine Kraft finden, aus sich herausfinden, diesen Krieg zu beenden. Alle, mit denen ich gesprochen habe, möchten dass der Krieg zu Ende ist. Aber alle verstehen, dass der Preis, der für den Frieden bezahlt werden muss und der von unserem Feind eigentlich dann angefordert wird, ist viel zu hoch und kaum zu tragen ist.
Okay, lieber Artem, mit diesen Gedanken enden wir und schauen, was geschehen wird und drücken die Daumen und drücken erstmal die Daumen, dass ihr beiden gesund bleibt. Ich danke sehr herzlich, dass ihr euch in diesen Kriegszeiten auf so ein Spiel wie ein Quiz eingelassen habt und kann verkünden, lieber Artem, du hast 2 von 3 Quizfragen richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch.
Viktorie.
Ja, und ich danke auch für die Einladung. Kapriolen.